Guten Morgen. Ich komme gerade aus so einer Liegephase, also nicht heute Nacht, sondern die letzten Tage. Geht ja bestimmt ab und zu mal jemand auch so von euch, dass man mit Grippe so einfach plötzlich platt ist. Aber ich kann euch trösten, ich huste nicht so sehr laut, dann geht es nicht bis zu euch. Nein, es geht mir schon viel besser, aber heute ist so der erste Tag, wo ich wieder unter den Lebenden weile und fühle mich fast wie bei der Auferstehung. Also war ein bisschen heftig die letzte Woche, aber so mit der Gnade Gottes geht das schon. Leider kam ich nicht ganz zu dem Thema, was ich eigentlich auf dem Herzen hatte. Also ja, schon, aber nicht präsentationsmäßig. So nehme ich etwas, was ich schon fertig hatte. Und ich möchte da aber gerne einen Schwerpunkt setzen. Das Thema, verpasse Weihnachten nicht. Wer von euch hat schon mal Weihnachten verpasst, so gemerkt am 26. Mist, da war doch gerade der 24. schon vorbei. Nein? Komisch, gell? Also die meisten von uns kennen das. Also als Kinder ist das das absolute Ultra, dass der 24. auf keinen Fall verpasst wird. Und man sorgt dafür, dass Mama, Papa ganz genau wissen, dass dann 24. ist, weil es gibt ja Geschenke. Und das ist doch das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Geschenke. Viele Geschenke. Und hoffentlich die, die ich mir auch gewünscht habe, nicht diese hässlichen Socken, die ich jedes Jahr kriege. Ich weiß noch, mein Onkel, der hat dann immer von uns einen Schlips bekommen, eine Krawatte, jedes Weihnachten. Und so als Kind fand ich das irgendwie schon echt abartig. Was macht er mit diesen ganzen Krawatten jedes Jahr? Aber er hat nie was anderes gesagt als Danke. Ob er sie getragen hat, weiß ich nicht. Aber man ist ja froh, wenn man einmal ein Geschenk gefunden hat, was jemandem gefällt. Und vielleicht gefällt es ihm ja nächstes Jahr nochmal. Ja, und wenn derjenige auch noch Danke sagt, warum nicht? Ihr habt bestimmt in Erinnerung, dass es in der Bibel von drei weisen Männern die Rede ist, ja, die da zur Weihnachtszeit aufgetaucht sind. Aber habt ihr auch von den drei weisen Frauen schon gehört? Da war eine, die war verheiratet, eine, die war Single und eine, die war Witwe. Die Verheiratete war Elisabeth, die Single Maria, die Verwitwete Hanna, ja, sehr gut. Diese drei Frauen und alle drei hatten mit fürchterlichen Hindernissen zu kämpfen. Die Elisabeth mit einer bitteren Enttäuschung, die Maria mit einer absoluten Überforderung und die Hanna mit einem irren Verlust. Die Elisabeth war diejenige, die Zeit ihres Lebens kein Kind bekommen hatte und dann irgendwann Seniorin wurde. Und heute kann man sich das nicht so vorstellen, aber damals war das sehr schlimm für eine Frau, wenn du keine Kinder bekommen hast, weil du konntest nicht die nächste Generation in die Welt setzen. Du konntest nicht Mutter der nächsten Generation werden. Und für Elisabeth war das eine Katastrophe. Bei Maria mit der Überforderung als Teenager eine Begegnung mit einem Engel zu haben, um plötzlich zu hören, du bist die Mutter oder wirst die Mutter werden des Messias, auf den das ganze Volk wartet. Ey, das erschlägt einer ja. Du fragst dich, bin ich hier im falschen Film? Wann wache ich auf? Völlig überfordert. Und die Hanna hatte nach 7 Ehejahren ihren Mann verloren und war den Rest ihres ganzen Lebens Witwe geblieben. Und sie kämpfte mit der Trauer. Und diese drei Frauen aber haben weise Entscheidungen getroffen und sie haben das überwunden. Elisabeth hat diese Enttäuschung, diese Verbitterung überwunden, dass sie nicht Mutter wird. Und sie war nicht irgendjemand im Staat, sondern sie war selber aus einer Priesterfamilie und ihr Mann war Priester, ein angesehener Priester. Das heißt, sie war auch eine öffentliche Person, mehr oder weniger. Und immer, wenn draußen die Menschen so vorbeigingen, so die Nachbarinnen, ja, wisst ihr ja so, man redet doch nur das, was man gerade so weiß, Wenn es um Kinder ging, hat man vielleicht dann ein bisschen gebremst. Da, wenn die alte Dame inzwischen kommt, bitte nicht so viel über Kinder reden, das tut ihr bestimmt weh. Und Elisabeth konnte sich da bestimmt innerlich Elisabeth war innerlich sicherlich gehandicapt, frei über dieses Thema zu reden. Denn es bedeutete, dass sie nicht zu denen gehörte, die gesegnet waren vom Herrn, wie man das damals so empfand. Und ich möchte gern nochmal auf diese Elisabeth ein bisschen eingehen. Elisabeth und der Mann Zacharias, die wurden von Gott genannt als Gott wohlgefällig. Sie haben ihr Leben ausgerichtet auf Gott und sie haben ihn geliebt. Trotz ihres nicht erfüllten Kinderwunsches. Und ich finde, das ist etwas, was zeigt, wie das Herz ist. Und wir kennen das in der Bibel, dass es überall immer wieder Situationen gibt, wo Menschen an die Unmöglichkeiten ihres Daseins gebracht werden und wo sie eigentlich nach außen kein Ansehen mehr bekommen können von Leuten, aber wo Gott sich diese Leute raussucht und er macht etwas, was seine Herrlichkeit darstellt. Und es endet damit, dass das, was Gott vorhat dort, viel größer ist als das, was sich der Mensch als normaler Bürger eigentlich gedacht hat. Und so ist es mit dieser Elisabeth auch gewesen. Und ich möchte es gerne mit euch nochmal lesen. Ihr kennt das ja alles, aber manchmal spricht das Wort Gottes für sich. Und lasst uns das mal in der Bibel nochmal anschauen. Wir lesen das, ihr könnt es mitlesen hier. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abijah gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie. Sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie auch schon sehr alt. Aber weißt du, wenn du da diese Passage liest, dann findest du zwei Dinge. Sie war, die Elisabeth, eine Frau Gottes. Sie war wahrscheinlich sogar eine Mentorin für Jüngere. Sie wusste, was es bedeutet, Gott nachzufolgen. Und gleichzeitig war sie kinderlos geblieben. Und sie konnte das nicht ändern. Damals konnte man da nichts dagegen tun. Diese arme Frau lebte in diesem Spannungsfeld, dass sie eine Berufene Gottes war, aber diese Berufung war noch nicht durchgebrochen. Und über ihr schwebte etwas, was sie auch gar nicht wusste, etwas Großes, wo es mit Geduld brauchte. Aber sie konnte nur erahnen, dass es Gott ist, der Dinge bestimmt zu seiner Zeit, weil sie nicht wusste, was Gott denn eigentlich vorhat. Würde Gott es so lassen, wie es ist? Was würde Gott machen? Wie ist es bei dir, wenn du in dein Leben reinschaust, dass du für Dinge gebetet hast, dass Gott etwas tut, vielleicht dir sogar mal eine Zusage gegeben hat und du betest jetzt schon Jahre dafür und es passiert irgendwie überhaupt nichts? Du hast das Gefühl, dass immer wenn du das Thema Gott wieder vorlegst, dann ist es so, wie die Antenne ist in die falsche Richtung gegangen. Aber hier können wir bei der Elisabeth sehen, wie sie eine weise Entscheidung getroffen hat, denn sie ist nicht in Bitterkeit gegen Gott verfallen. Und ehrlich, diese Frau hätte allen Grund gehabt, Gott bitter gegenüber zu werden. Und ob auch du jetzt als Mann ja, dann kein Kind selber in deinem Inneren trägst, sondern ein anderes Anliegen hast, das du vor Gott bewegst. Ey, was ist, wenn es nicht so passiert, wie du es bisher gebeten hast? Geben wir Gott die Schuld, dass er es nicht tun will? Oder geben wir uns die Schuld, dass wir wieder mal zu wenig geglaubt haben? Ich möchte dir an dieser Frau zeigen, dass es sich lohnt, an Gott festzuhalten im Vertrauen. Es geht weiter. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Dieser Mann war nach seiner Gewohnheit dran, in das Heiligtum zu gehen. Und zwar alleine. Da durfte nicht jeder rein. Und schon gleich gar nicht zwei oder drei. Das war so ein spannender Moment, dass das Volk draußen ehrfürchtig wartete, was jetzt da passiert. Sie gingen innerlich mit, persönlich als in Persona durften sie gar nicht, aber sie gingen innerlich mit. Er war der Vertreter des Volkes, der jetzt vor den Altar Gottes trat, um dort zu opfern. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Stell dir doch mal vor, wie es dem armen Mann geht. Er ist in diesem Heiligsten, um dann, also er weiß ja, dass er nur alleine da drin sein darf und mit allen Waschungen und Vorbereitungen, und plötzlich ist er nicht allein, sondern da sieht er jemand. Und weißt du, ein Engel ist nicht so ein Gewohnheitswesen, ja, wo man sagt, er sieht aus wie normal, sondern das ist eine Erscheinung, die die Herrschaft Gottes widerspiegelt. Und der liebe Zacharias, der war da schon oft drin gewesen. Es war immer ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, ja, sich vorzubereiten und diesen Dienst sauber und ordentlich zu machen, in Ehrfurcht vor Gott. Aber mit sowas hat er nicht gerechnet. Hier steht plötzlich ein Engel. Und er weiß, dass das ein Engel ist, ja, der erschrickt. Wenn das heißt, er erschrak hier, dann heißt es nicht, ja, oh, was machst du denn hier? Sondern das geht tief rein. Ja, ihm wurden die Knie weich. Er wurde von Furcht gepackt. Aber jetzt geht's los. Der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Er redet nicht jetzt über das Volk Israel oder über neue Offenbarungen aus dem Himmel, sondern er spricht den Zacharias an über etwas, was ihn ganz persönlich trifft und betrifft. Zacharias, du hast kein Kind gehabt bisher, aber du und deine Frau, ihr habt treu gebetet. Die ganze Zeit habt ihr dafür gebetet, dass ihr ein Kind bekommt. Ihr habt euch nicht abhalten lassen, dass nach 10 Jahren immer noch keins kam. Ihr habt weiter gebetet. Ihr habt auch nach 20 Jahren weiter gebetet. Ihr habt nicht aufgehört zu beten und deine Gebete und die von deiner Frau, die sind erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Überleg dir mal, jemand sagt sowas zu dir. Ey, das musst du erst mal irgendwie prozessieren da. Ja, was geht denn da in dir ab? Von was redet dieser Engel hier? Also, dass ich jetzt einen Sohn kriegen soll, das habe ich gerade irgendwie versucht gerade zu kapieren. Ich bin aber schon eigentlich ein bisschen alt. Und meine Frau ist auch nicht die Jüngste. Und jetzt kommt dann noch was hinterher. Er wird der Wegbereiter, der Angekündigte, von den Propheten angekündigte Wegbereiter des Messias werden. Und er wird das Volk zum Herrn bringen. Er wird ein Segen sein für die ganze Nation. Erstmal hatte ich gar kein Kind, jetzt kriege ich eins. Und dann soll das auch noch ein ganz außergewöhnliches werden. Es war ein bisschen viel für den armen Mann. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Was für eine Berufung. Stell dir mal vor, wenn du Kind bekommen hast schon, das wäre eine Berufung über deinen Sohn oder deine Tochter. Was würde dir da durch dein Herz gehen als Vater oder Mutter? Zacharias sagte zu dem Engel wahrscheinlich das, was ich gesagt hätte: Woran soll ich merken, dass das stimmt? Woran soll ich merken, dass das alles geschehen wird? Also das tut mir leid, lieber Engel, ich habe größten Respekt für dich, aber irgendwie das raff ich gerade nicht, ja, das passt nicht in meinen Kopf. Damit habe ich nicht gerechnet, da bin ich nicht vorbereitet, auch wenn ich viel gebetet habe, aber das ist mir zu viel. Dieser arme Mann, ja, er ist da im Allerheiligsten, tut diesen wertvollen Dienst eines Vermittlers und jetzt kommt hier diese Botschaft Gottes, die so groß ist und so ultimativ. Und dieser Mann ist überfordert, definitiv. Und dann sagt er hier, ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ich meine, der war sehr höflich. Wollte wahrscheinlich nicht dasselbe Attribut nehmen über seine Frau wie über sich. Ja, aber der hat gesagt, also bei uns geht da nichts mehr. Aber was mache ich jetzt damit? Und der Engel antwortet, und schau mal, Gott sendet nicht irgendeinen Boten, sondern er sendet den Boten. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Wie? Nur weil ich das mal kurz in Zweifel gezogen habe. Schau mal, wir beten für Dinge. Und wenn Gott etwas tun möchte in unserem Leben, dann ist es so oft nicht nur einfach die Erhörung dieses einen Anliegens, sondern er möchte seinen Namen sehr viel größer machen. Können wir uns vorstellen, dass er größere Pläne hat als das Anliegen, das ich auf meinem Herzen trage? Wenn Gott dir eine Berufung geschenkt hat, wo er dich für etwas haben möchte, dann fängt es mit etwas an, was du verstehst. Wie hier, er bekommt einen Sohn. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Nicht, dass er auch endlich einen Sohn hat. Und wie wir wissen, der Johannes hat nicht die Familie weitergeführt, denn er war Single geblieben und wurde nachher umgebracht. Aber Gott wollte etwas viel Größeres tun. Und ich wage zu behaupten, dass wir oft mit dem Minimaß an dem, von dem, was Gott so sagt, zufrieden sein wollen, weil unser Bedürfnis erfüllt ist. Aber Gott möchte noch so viel mehr tun. Er möchte uns den Blick weiten mit seiner Vision über das, was er auf dem Herzen hat. Er hat nämlich etwas, was nicht von uns Menschen herkommen kann, sondern was göttliche Kraft und Autorität braucht. So wie das mit der Maria war, da sagte der Engel zu ihr, war auch der gleiche Engel übrigens, Gabriel, der Heilige Geist wird über dich kommen und wird dich schwanger machen. Was macht denn so ein Teenager-Mädchen? Wem willst du das erzählen? Dem Verlobten? Du übrigens, wir haben noch nichts gehabt miteinander, aber ich bin jetzt schwanger. Dann sagt doch der Verlobte, danke. Wie erzählst du das deiner Familie, deinen Freunden? Wenn Gott Dinge tut, dann bedeutet es oft, dass wir ein Stück von dem hergeben, was uns Komfortzone ist. Er möchte, dass wir sozusagen ein bisschen, na, jetzt haben wir kein Eis draußen, aber so ein bisschen aufs Eis rausgehen. Also übertragen gesagt, dass wir wagen, etwas zu tun, was nicht in unserem Sicherheitsbereich ist. Wo wir gehorsam sind, weil er es gesagt hat. Und das ist, was der Engel ihm sagt. Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Er sagt deswegen nicht, es wird nicht passieren. nur weil du jetzt einen Zweifel hattest. Nein, nein, das sagt er nicht. Aber er sagt, es wird jetzt ein Zeichen geben für dich, dass das so ist, aber es wird dir nicht gefallen. Jetzt wirst du nicht mehr reden können eine Weile. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Auch nicht toll, oder? Jetzt hast du da so ein Erlebnis und würdest es gerne jedem erzählen und jetzt kannst du nicht. Ja, denn auch wenn du deinen Mund weit aufmachst, da kommt nichts raus. Und jetzt musst du es abwarten, bis es soweit ist, dass du vielleicht wieder reden kannst. Du weißt ja nicht, was passieren wird. Aber die Botschaft da drin ist, schau mal, diese Menschen, diese zwei, waren rechtschaffene Leute. Die waren Menschen, die nicht nur alles ordentlich gemacht haben, sondern die Gottes Wohlgefallen sich erworben hatten. Sie haben Gott geliebt und haben ihm gedient, obwohl diese wichtige Sache des Kindes kriegen nicht da war. Und sie haben ihm das nicht angekreidet und Gott sucht sich ihn raus. Weisheit ist nicht, dass man nachher sagt, ja, dann machen wir das Beste draus, sondern göttliche Weisheit ist, dass man sagt hier, Gott, habe du deinen Weg. Ich weiß nicht, wie es gehen kann, aber ich möchte in meinem Herzen frei bleiben. Ich erinnere mich an lange, lange Zeit früher als Student, dass ich Gott immer gebeten hatte, dass ich doch eines Tages einfach raus möchte in Mission. Aber irgendwie funktionierte das nicht. Alles passte nicht zusammen. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, gab es so viel andere Verantwortung. Und in dieser neuen Firma, wo ich hinkam, da ging es mir so wie jetzt gerade die letzten Tage. Ich fing an und ein, zwei Wochen später bekam ich so eine fürchterliche Grippe, dass ich völlig platt war. Aber du kannst ja nicht, nachdem du da 7 Tage gearbeitet hast, sagen, jetzt bin ich eine Woche nicht da. Dann haben sie mich in einen Raum gesteckt und haben gesagt, da kann ich alleine arbeiten. Und von Beruf bin ich Kartograf. Und dann haben wir damals Landkarten digitalisiert und saß ich da und habe das gemacht mit so einem Schädel. Und in dieser Zeit ist mir nicht alles gelungen, was ich da gemacht habe. So als Berufsneuling mit den Systemen nicht ganz und dann mit der Konzentration. Und naja, und als ich dann übers Wochenende nach Hause ging, und eigentlich fix und fertig war, ja, ich mich auskurierte, am Montag dann halbwegs wieder ins Büro kam, erwartete mich ein großes Donnerwetter. Die Chefin fuhr mich vor der ganzen Belegschaft zusammen und meinte, das sei eine unglaubliche Arbeit, die ich da leisten würde und was ich mir eigentlich einbilden und so weiter. Und alle schauten so zu, ja, und ich in der Mitte da, ich hätte mir gewünscht, es wäre wie dieses ein kleines Loch aufgegangen im Boden. Was machst du dann? Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, eigentlich gehe ich gleich. Ja, das kann ich nie mehr gut machen, ja, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Und ich bin dann an diesem Abend nach Hause gegangen und ihr wisst ja, dass Mütter manchmal auch Worte der Weisheit haben. Ja. Meine Mutter hörte davon oder ich habe sie erzählt und sie sagte, meinst du, dass Gott möchte, dass du gehst? Und ich dachte mir auch, Mama, nicht so einen frommen Spruch. Aber irgendwie hatte sie recht. Ja. Und ich kämpfte mit mir die ganze Nacht über, ob ich jetzt einfach fristlos kündige, weil das war doch gelaufen da, die ganze Sache. Naja, am nächsten Morgen bin ich doch wieder hin und habe mit viel Aufwand und so das alles wieder gut gemacht da. Allerdings war es so, dass in dieser Woche und auch in der Woche danach Folgendes passierte. Die Firma war so ein Schlauch, so ein langer Gang und dann die Zimmer links und rechts. Und immer wenn ich da lang lief, verstummten die Gespräche. Und wenn ich zurückging, genauso. Und ich dachte mir, habe ich was auf den Ohren? Nein, die Leute haben einfach mich gemieden. Und dann kam ein Praktikant zu uns, den haben sie mir dann gegeben. Und wir beide haben dann Dinge gearbeitet da. Ich hatte keinen Kontakt zu meinen Kollegen. Und ich dachte mir, sag mal, ist es so schlimm gewesen, was ich verbockt habe? Ich habe es ja nachher wieder zurechtgebogen. Aber Gott, ich möchte, dass du hier die Herrschaft hast und dass du deine Herrlichkeit zeigen kannst, auch wenn ich es völlig verbockt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann. Ich habe es versemmelt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Menschlich kann man alles Mögliche erklären. Und dieser Praktikant und ich, wir mussten in die Dunkelkammer, haben dann da bei Rotlicht gearbeitet. Und dann stellte er mir eine Frage und sagt, Rolf, was motiviert dich zu leben? Und dann wusste ich nicht genau, was ich da sagen soll. Wir hatten da anderes zu tun, als über solche Themen eigentlich zu diskutieren. Ich weiß nicht genau, was ich ihm geantwortet habe. Weiß ich bis heute nicht. Aber er hat danach gesagt, das will ich auch. Und dann hat er sein Leben dort Jesus gegeben. Zwischen all dem, was da so rumstand, bei Rotlicht. Ja, dieser Praktikant. Und es war der Startschuss für eine Veränderung. Plötzlich waren wir zu zweit in dieser Firma, zwei Christen, die sich trafen, morgens immer vor der Firma, um noch eine Runde zu beten und dann in die Firma reinzugehen. Und Gott gab Gnade. Es ist nicht Verdienst, es ist Gnade. Es gab einfach Gnade. Nach ungefähr 4 oder 5 Monaten wurde ich gefragt, ob ich eine Geschäftsführerposition bei einer neuen Filiale übernehmen würde. Und ich dachte mir, sag mal, was ist los? Kann gar nicht sein. Ich ging ins Gebet und ich merkte in meinem Herzen, sage nein. Ja, aber das wäre ja nun doch eine deutliche Verbesserung deiner Position, ja, deines Gehaltes. Und als ich nicht reagierte nachher, haben sie gemeint, ja, wir würden dir auch einen Dienstwagen geben. Da dachte ich mir, darum geht's gar nicht. Ich habe keinen Frieden darüber. Wie soll ich das denen sagen? Warum? Weil mein Herz war, eines Tages in Mission zu gehen. Und zwar nicht eines Tages irgendwann, sondern eines Tages sehr bald. Und diesem Zerriss, den ich da hatte, sprach Gott durch ein Bibelwort rein aus dem Psalmen. Es ging um Vertrauen auf ihn. Und dann bin ich am nächsten Morgen hin und ich habe ihnen gesagt, dass ich nach 3 Monaten, oder dass ich jetzt kündige mit 3-moniger Wirkung. Und diese Firma, die war, glaube ich, das zweite Mal sehr perplex. Und nach diesen 3 Monaten, als ich dann ging, hat man, ja, eigentlich kein Verständnis gehabt für das, was ich da mache. Aber Gott hatte seinen Segen gegeben, in dem, was auch als nächstes nachher kam, so dass ich dann anfangen konnte, in den sogenannten vollzeitlichen Dienst zu gehen, wo ich bis heute drin sein darf. Es sind manchmal Sachen, wo du Dinge in deinem Herzen trägst und wo du für etwas betest, wo alles dagegen spricht, wo aber nachher Gott Dinge tut, wenn du dich festhältst an dem, was er dir in dein Herz gibt, was er dir zugesprochen hat. Und diese Sache, die hier beschrieben ist von Elisabeth und dem Zacharias, ihrem Mann, ist, dass sie anhaltend im Gebet waren, dass sie auf ihr Herz aufgepasst haben. In Sprüche heißt es, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und dass wir damit rechnen, dass Gott Dinge tut, die weit über unsere Bitten und Verstehen hinausgehen. Das ist, was Gott tun kann. Der Engel sagte hier, meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Gottes Zeitplan sah was anderes vor als der Zeitplan von der Elisabeth. Die Elisabeth hat sich gedacht, ey, die beste Zeit ist junge Mutter, dann habe ich vielleicht 5 oder 6 Kinder, und ich habe was von meinen Kindern, ja, Gott hatte einen anderen Plan. Es braucht manchmal Gebet und Geduld, damit göttliche Dinge passieren können. Und ganz ehrlich, wir kennen das in der Bibel, dass Gott Dinge gemacht hat, die würde einem Menschen nicht einfallen, dass man das so täte. Manchmal hat Gott dem David, dem König, Dinge gesagt, wie er Dinge organisieren sollte. Wenn er das getan hat, dann hat er den Sieg erlebt. Hat er es nicht gemacht, dann war das genaue Gegenteil der Fall. Wenn Gott mit uns redet, dann möchte er, dass er unser Herz gewinnen kann und dass wir das tun, was er sagt. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Wahrscheinlich hat sie sich aus gewisser Weisheit zurückgezogen, denn in dem fortgeschrittenen Alter ist es nicht mehr so einfach, nachher ein Kind zu haben. Und außerdem, was erzählst du denn den Nachbarinnen jetzt? Ja, wie gehst du damit um, dass die Leute jetzt alle neugierig sind? Ja, wie denn das? Und 5 Monate zieht sie sich zurück und sie lobt und sie preist Gott. Und das ist, glaube ich, das Zweite, was wir von ihr da auch lernen können. Gott die Ehre zu geben. Der Sohn war da oder war unterwegs, aber jetzt kam eigentlich die Berufung über dieses Kind. Das, was Gott tun wollte. Und weißt du, du bekommst ein Wort vom Herrn, einen Zuspruch, aber es ist noch lange nicht der Zeitpunkt, dass du es in Realität siehst. Und es braucht Zeit, dass das wachsen kann. Und wenn die Zeit reif ist, wenn Gottes Zeitpunkt da ist, dann plötzlich siehst du, dass es wahr ist. Was ist mit dem, was Gott zu dir gesagt hat? Was hast du da schon gemacht damit? Hast du es vergessen? Ist es gar nicht aufgeschrieben? Was tust du damit? Was hat Gott für dich vorbereitet, wo er dich teil sein lässt an etwas, was viel größer ist als du selbst? Wenn du dein Leben ihm zur Verfügung stellst, dann denke nicht nur in den menschlichen Begrenzungen, in diesem menschlich Möglichen, sondern halte es für möglich, dass Gott weitaus größer ist als du. Als für Elisabeth die Zeit der Geburt kam, brachte sie einen Jungen zur Welt. Schon bald hörten die Nachbarn und Freunde von der großen Barmherzigkeit, die der Herr ihr erwiesen hatte, und alle freuten sich von Herzen mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen. So, wenn Gott redet und Anweisungen gibt, wie man Dinge tun soll, dann ist es gut und wichtig, dass wir es auch so tun. Normal ist, macht man ja heute auch, dass man den Familiennamen seinem Kind mitgibt. In dieser Zeit hier hat man den Namen des Vaters dem Sohn gegeben, so Zacharias Junior, nach dem Motto. Aber Gott hatte was anderes vor. Was machen wir jetzt damit? Was machen die damit? Trauen sie sich, aus diesem Gefüge, das alle beherzigen, auszubrechen und einfach nur Gott zu gehorchen? Aber Elisabeth sagte, nein, sein Name lautet Johannes. Was? Riefen die aus. In deiner ganzen Familie gibt es niemanden, der diesen Namen trägt. Und dann wandten sie sich an den Vater des Kindes und befragten ihn mit Gesten. Ich weiß ja nicht, warum sie nicht gesprochen haben. Weil taub war er ja nicht, aber egal. Sehr oft so, wenn einer flüstert, dann flüstern die anderen auch. Und wenn einer stumm ist, dann sind die anderen vielleicht auch stumm, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie versucht, bei ihm rauszukriegen, wie soll jetzt dein Sohn heißen? Er ließ sich eine Schreibtafel bringen und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Wow. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Menschen in der ganzen Gegend. Die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich überall im Bergland von Judäa. Alle, die davon erfuhren, dachten darüber nach und fragten sich, was wohl aus diesem Kind werden wird? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Schau mal, Elisabeth, die merkt hier etwas, dass Verzögerung nicht dasselbe ist wie Verweigerung. Dieser Junge, dieser Johannes, dieses Kind, dieses Baby, hätte nicht 20 Jahre vorher geboren werden können. Sondern er sollte der Wegbereiter des Messias sein. Er ist sogar nur ein paar Monate älter als sein Cousin Jesus. Das hat aber die liebe Elisabeth nicht gewusst. Niemand hat ihr gesagt, du musst jetzt 30 Jahre warten, bis du ein Kind kriegst. Vielleicht wäre es ihr leichter gefallen, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. In 30 Jahren kriege ich ein Kind. Sie wusste es nicht. Alles, was sie hatte, war festzuhalten am Herrn und ihm die Entscheidung zu überlassen und den Zeitpunkt, wenn er etwas tut und wann er Dinge tut. Und meine Frage ist, wie einfältig, einfach sind wir mit unserem Gott? Dass wir ihm zutrauen, dass er mehr Grips hat und mehr Verständnis, wie er Dinge ordnet und mehr Background-Wissen hat, dass er es gut machen wird. Es gibt so ein gutes Wort im Neuen Testament, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitdienen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt noch irgendwas Positives in der Suppe finden müssen, sondern das bedeutet, dass wir sagen, ja Gott, es wird mir zum Besten dienen. Keine Ahnung wie, aber du wirst es wenden. Du wirst etwas Gutes draus machen. Jesus sagt von Johannes, dass er der größte Mensch aller Zeiten gewesen war. Und diese Ehre, dieses besondere Geschenk hat Gott Elisabeth und Zacharias anvertraut. Warum? Weil sie in ihrem Herzen bereit waren, das aufnehmen zu können. Nun, wir brauchen keinen neuen Wegbereiter für den Messias. Aber die Botschaft dahinter, die für uns für Weihnachten gilt, dass wir diese gleiche Haltung haben, dass Gott durch uns wirken kann zu seiner Zeit. Und dass wir nicht links und nicht rechts gehen, sondern dass wir festhalten. Vielleicht diese Vision für unsere Gemeinde, dass Gott seine Pläne umsetzen wird. Nicht hoffentlich, sondern ganz sicher. Dass in deiner Familie, wo deine Kinder noch nicht Jesus kennen, dass der Vater sie ziehen wird. Warum? Die Verheißung ist, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das schließt auch deine Kinder ein. Vielleicht ist es eine andere Sache in deinem Leben, wo du sagst, das ist unerfüllt und ich wage gar nicht mehr, es noch zu formulieren. Ich bitte dich, halte fest an dem, dass du deinen Gott nicht loslässt. Aber nicht im Bitten und Betteln-Modus, sondern indem du sagst, Gott, das ist das Anliegen. Aber ich vertraue dir. Du bist gut, du wirst deinen Weg haben und das, was du daraus tust, wird so viel größer sein als das, was ich mir jetzt vorstellen kann. Und in dieser Weihnachtszeit und wenn wir in das nächste Jahr reingehen, wir haben so viel Grund, dass man enttäuscht sein kann und frustriert, weil so viel passiert an negativen Dingen. Aber es braucht Menschen, die angedockt sind an Gottes Glauben. Und wo wir nicht irgendwas vom Himmel prophezeien, sondern wo wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wir haben eine Vision für das, was vor uns liegt. Wir müssen nicht alles genau wissen. Aber wir wissen, dass Gott Gott ist und dass seine Kraft da ist. Und dass er mächtig wirkt. Er hat es hier getan und er wird es in deinem und in meinem Leben auch tun. Danke. Amen.